Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Um ihn endlich loszuwerden, Sarrazin wird SPD-Vorsitzender. So Karlauert Glasauge, das Satiremagazin der Welt. Wir fragen gleich den SPD-treuen Künstler und Juristen Klaus Steck, was er davon hält, Sarrazin im dritten Anlauf aus der SPD auszuschließen. Meerschall, Schwamm und Schweigefang, das ist der kryptische Titel eines von Deutschlandfunk Kultur produzierten Hörspiels, jetzt ausgezeichnet mit dem renommierten Karl-Tschucker-Preis.
Willkommen im Schallaufzeichnungsaufbewahr. So alt Mensch, so alt Wunsch, zu kommunizieren mit ander Zeit. Vergangenzeit und Zukunftheit durch Tön und Sprech und Schall und Kling. Doch Schallnatur ist flüchtig.
Gleich hören wir, wie die Hörspielmacher auf diese Fantasiesprache gekommen sind. Außerdem sind wir in Worms, wo der Schriftsteller Thomas Melle den Nibelungenstoff neu erzählt, zum Auftakt der Nibelungenfestspiele, heute Abend Open Air. Ich bin Mitglied der SPD und ich bleibe es auch. Das sagt nicht nur Thilo Sarrazin, sondern ich glaube auch Klaus Steck. Seit 1960 ist er Grafiker und Jurist, Mitglied der Sozialdemokraten. Viele Jahre war er Präsident der Akademie der Künste. Guten Abend, Herr Steck.
Guten Abend.
Im dritten Anlauf hat das SPD-Schiedsgericht in Berlin entschieden, dass die Partei, also ihr umstrittenes Mitglied Thilo Sarrazin, ausschließen darf. Und nun wird heiß darüber diskutiert, ob das der angeschlagenen SPD in irgendeiner Weise nützt. Herr Steck, was halten Sie vom Ausschlussverfahren?
Ich finde das richtig, dass das Verfahren zumindest eröffnet wird. Der Ausgang ist ja noch nicht, steht ja noch nicht fest, aber ich halte auch nichts von den Nützlichkeitserwägungen, ob das der SPD nützt oder schadet, sondern eine Partei ist nun mal, so wie sie sich selbst definiert, eine Wertegemeinschaft. Und dagegen hat der Sarrazin schon in erheblichem Maße verstoßen. Also Rassismus ist keine Kleinigkeit in dieser Gesellschaft. Und in all seinen Büchern und Ausführungen, Interview im Spiegel etc., wiederholt er immer dieselben Thesen, dass also nun die Überfremdung des deutschen Volkes stattfindet, dass die Ausländer mit ihren vielen Kindern daran schuld seien, dass wir nicht mehr uns im eigenen Lande wohlfühlen und all diesen Unsinn. Es gibt eine ernsthafte Debatte über all die Themen, das will ich gar nicht bestreiten. Aber so wie er es macht, verletzt er eigentlich schon ein paar Werte, für die ich nun mal auch seit vielen, vielen Jahren stehe. Und
er verletzt Werte, aber er wiegt sich immer im Rahmen der Verfassung. Dann könnte man sagen, die SPD predigt Toleranz, aber so krasse Meinungen hält sie dann eben auch nicht aus.
Naja, es muss ja irgendwie einen Zusammenhang geben mit den anderen Mitgliedern einer Partei. Das ist doch ein freiwilliger Zusammenschluss. Das ist doch keine Zwangsgemeinschaft. Und es gibt eine Art von Feigheit, aber auch, die sich als Toleranz tarnt. Also nicht alles ist in einer Gruppe möglich, was man privat sagen kann. Ihm bestreitet doch niemand, dass er diese Thesen hier da ja nun im Übermaß verbreitet, dass er das machen kann. Aber er muss es eben als Privatmann dann künftig tun. Warum will er das unbedingt als SPD-Mitglied verbreiten? Offenbar scheint also die Parteimitgliedschaft etwas ganz Besonderes zu sein. Da hat man ja im Augenblick einen ganz anderen Eindruck, vor allen Dingen, wenn man so die Kritik an den Volksparteien sich Land auf Land ab anhört.
Nervt Sie das einfach auch nach Jahrzehnten oft ja auch aufreibender Parteiarbeit, wenn da einer wie Sarrazin immer wieder stänkert?
Naja gut, ich sehe das als, ich bin ja nun auch ein alter Mann wie er, mit einer gewissen Gelassenheit. Aufmerksamkeit ist nun mal einer der höchsten Werte in unserer Gesellschaft. Und manche, ich sag's mal jetzt ganz brutal, können offenbar nicht anständig alt werden. Das erlebe ich in meinem Umfeld, das erlebt man in der politischen Arena. Ja, wie schafft man's, in einem Amt, in vielen Ämtern gewesen zu sein und nicht mehr so gefragt zu werden, wie das vorher der Fall war? Das ist ein Problem, was viele Menschen haben. Ich hatte nur das Glück, dass ich noch Künstler bin und nicht auf mein Amt als Präsident der Akademie der Künste angewiesen war und bin. Das ist ein Problem und ich sehe das ziemlich allgemein und deshalb, der wird kämpfen bis zu seinem Lebensende. Er sagt ja selber, sechs, sieben Jahre kann das Ganze dauern. Er wird uns auch noch lange quälen.
Ja, und sechs,
deshalb,
sieben
ich
Jahre.
Ich habe selber mal bin verstrickt gewesen in Heidelberg. Damals war ich Gerichtsreferendar. Der Chefredakteur der Rhein-Neckar-Zeitung hetzte wirklich, also Tag aus, Tag ein, was er ja konnte mit seiner Zeitung, gegen die SPD auch. Im Namen der SPD. Er hat gesagt, er soll das alles machen und kann das alles machen, aber nicht im Namen der SPD. Und ich habe dann meine ganzen diplomatischen Fähigkeiten aufgewendet, um zu sagen, ich würde Ihnen raten, treten Sie einfach aus. Was verbindet Sie eigentlich noch mit einer Partei, gegen die Sie täglich agieren? Und er hat das dann auch gemacht. Das war eine gute Lösung. Aber Sarrazin ist nicht der Typ, der einfach, ja, ich sag mal, noch altersweise wird. Der macht das bis zum Ende. Und Sie als Medien, jetzt nicht Sie persönlich, werden ihn begleiten.
Das ist ja zwangsläufig. Er hat angekündigt, in die Berufung zu gehen, zur Not durch alle sechs Instanzen. Sie haben es selbst gesagt, das würde sechs, sieben Jahre dauern können. Das heißt, er gerät zwangsläufig dadurch ins Medienlicht. Auch die Partei wird sich Jahre intensiver noch mit ihm beschäftigen müssen, als vielleicht nötig. Ist das nicht kontraproduktiv?
Nochmal, Rassismus ist keine Kleinigkeit. Und er ist jemand, der rassistische Thesen im Extremfall vertritt. Und eine Partei, die sich das leistet, dass man sagt, ja, das ist so ein Haufen, da kann man alles machen, alles quatschen, auch dummes Zeug, auch Sachen, die man eigentlich nicht in Einklang bringen kann mit den Zielen und den Werten einer Partei, wenn die das sich gefallen ließe auch, ja, dann ist sie auch nur noch eine Ansammlung von Menschen, wie es viele Ansammlungen auf dieser Welt gibt.
Unser Kommentator Arno Orzesek hat heute hier im Programm fünf Gründe genannt, warum es sich nicht lohne, Sarrazin auszuschließen. Unter anderem hat er gesagt, Sarrazin bleibe so oder so das schwarze Schaf. Der Imageschaden der Partei lasse sich nicht im dritten Anlauf korrigieren. Was meinen Sie?
Na gut, es ist wieder auch Wasser auf die Mühlen aller, die die Parteien sowieso nicht mögen und sie als Auslaufmodelle Land auf, Land ab handeln. Wissen Sie, ich bin nun mal Mitglied auch einer Partei. Und das ist nicht einfach eine Gruppierung wie der Briefmarkensammlerverein, sondern ich habe viel für diese Partei getan, aber auch sehr viel aushalten müssen. Sehr viel Häme auch, sehr viel Angriffe aller Art. Und dann will man doch wissen, wofür man eigentlich steht, wenn man diese Partei vertritt und wenn man ihr auch angehört. Wir wären eine arme Partei, wenn wir uns das alles bieten ließen. Ich bleibe dabei. Wie das ausgeht, vielleicht erlebt das gar nicht. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht erleben, den Ausgang. Das wird ein Dauerbrenner sein. Na und? Aber es gibt nun mal Grundsätze und die Grundsätze, die muss man auch verteidigen. Sonst ist man keine Gemeinschaft mehr, die sich auf Solidarität nun mal geeinigt hat. Das ist schon ein ehrenwerter Kampf. Und ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt beurteilen können. Sie sind doch mit Sicherheit als Journalistin nicht in einer Partei. Also überlassen Sie das uns.
Der SPD-treue Grafiker und Jurist Klaus Steck zur Debatte um das Parteiausschlussverfahren gegen Thilo Sarrazin. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Steck.
Ich danke Ihnen.
Wir freuen uns, denn Deutschlandfunk Kultur bekommt für eine Hörspielproduktion den diesjährigen Karl-Tschucker-Preis des SWR. Seit 1955 ist es einer der bedeutendsten Preise für dieses Genre. Mehr Schall, Schwamm und Schweigefang heißt das Hörspiel von dem Klangkünstler Marc Matter und der Regisseurin Ulrike Janssen, mit der ich gleich sprechen werde. Und ich muss den Titel einfach nochmal sagen. Mehr Schall, Schwamm und Schweigefang. Die Jury nennt es eine spielerische Sprache. Komposition, die mit subtilem Humor eine Führung durch ein imaginäres Museum kurioser Apparaturen zur Schallaufzeichnung und Klangwandlung entwerfe. Aha.
Türsprech Bambusspitz. Es handelt um Bambusrohr scharf angespitzt unter Tür fest drangefügt. Und Bodenkurvenrille eingekerb unter Tür mit Bambusspitz. Wenn Tür bewegt, dann sprech ertönen, nöhen, weil Bambusspitz durch Rille fahrt. Denn Form von Rille, Schallwellzeug und Sprech erkling. Wenn hinausgeht, Tür aufmacht, dann Tür gleich sprech.
Hallo's.
Wenn hinausgegangen und Tür Zufall, dann Tür gleich sprech.
So lahm.
Tür funktionieren mit Resonier, weil Spezialmaterial Schallverstärk. Und Sprech hockt fest in Rille drin und Tür sprecht immer, wenn benutzt.
Ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Meerschall, Schwamm und Schweigefang. Die Deutschland-Kulturproduktion wird mit dem diesjährigen Karl-Tschucker-Preis ausgezeichnet. Und die Regisseurin Ulrike Janssen ist jetzt am Telefon. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Ja, Meerschall, Schwamm und Schweigefang, das ist ja wirklich ein merkwürdiger Titel. Wie sind Sie drauf gekommen? Was kann man da rausfischen?
Na, der Titel bezieht sich ja auf zwei dieser Schallaufzeichnungsapparate, die in dem Stück beschrieben werden. Und das ganze Stück geht eigentlich zurück auf eine Liste des britischen Komponisten und Musikers Hugh Davis. Der hat eine Liste gemacht unter dem Titel History of Recorded Sound in den 70er Jahren. Und da hat er in einer in tabellarischer Form nicht nur technische Errungenschaften aufgeführt, die real sind, die also die Geschichte der Schallaufzeichnungstechniken beschreiben, sondern in einer Spalte ging es auch um erfundene Apparate, also solche, die nur in Mythen und Sagen vorkommen oder in der Literatur, wie zum Beispiel der Kopf einer Statue, die singt, oder die gefrorenen Worte bei Rabelais in seinem Roman Gargantua und Pantagruel. Ja, und Marc kam mit dieser Liste an und sagte, können wir da nicht was mitmachen? Und dann haben wir uns was überlegt und haben auf der Basis dieser erfundenen Apparate weiter und weiter und weiter gedacht. Und so hat das Stück seinen Anfang genommen.
Also ein imaginäres Museum, das ist dann auch so eine Art Audio-Guide, in der uns zu diesen verschiedenen Apparaten führt, die da restauriert werden, machen also ja die Vergangenheit wieder hörbar, oder?
Naja, uns war es eigentlich wichtig, dass man das Stück zeitlich nicht lokalisieren kann. Wir haben ja dann auch eine eigene Sprache gewissermaßen erfunden erstmal für diesen Audioguide und haben uns da so eine Art Neusprech überlegt, so ähnlich wie Orwell in seinem Roman 1984, der bestimmte Regeln erfindet. Und nach diesen Regeln müsste übrigens, wenn die korrekt eingehalten würden, der Titel auch Meerschall, Schwamm und Schweigfang heißen und nicht Schweigefang. Aber die Abweichung macht die Sache ja erst lebendig. Wir haben das also nicht strikt durchgehalten und wir haben für diese Sprache und die Begriffe, die wir in dieser Sprache auch verwenden, unheimlich viele Sprachen recherchiert. Also sowohl in alten Texten als auch in Gebrauchsanleitungen zu irgendwelchen Geräten, als auch in Wörterbüchern mit Begriffen und Wörtern von Handwerkszeugen, die man heute gar nicht mehr benutzt, wie Stiftklöb oder Walmschift und so weiter. Das ist also aus ganz vielen Sprachebenen entstanden, diese Kunstsprache. Und wir wollten eigentlich gerne, dass man nicht weiß, ist es jetzt eine zukünftige Vergangenheit oder eine vergangene Zukunft oder vielleicht sogar ein Paralleluniversum, aus dem dieser kaputte Audioguide auf uns gekommen ist.
Was war das Schwierigste an dieser Produktion?
Ja, diese Sprache zu entwickeln war tatsächlich eigentlich schon eine große Aufgabe, eine Hauptaufgabe. Da haben wir auch sehr viel Zeit drauf verwendet. Ich habe ja schon viel mit anderen zusammengearbeitet, aber da muss ich sagen, dieses Stück ist wirklich unglaublich paritätisch entstanden. Also man kann wirklich sagen, jeder hat auf jeder Ebene ziemlich genau die Hälfte beigetragen. Diese Sprache haben wir halt gemeinsam entwickelt. Und als wir die hatten, war schon mal manches leichter geworden. Aber man denkt immer nur, es wird jetzt leichter und dann kommt die nächste Schwierigkeit. Also ich meine, das ganze Stück hat viel Arbeit gemacht, auf allen Ebenen. Also auch so eine Art Mischung aus Willkür und Störung. Also sind ja viele Störungen drin. Wie schafft man das, Störungen so klingen zu lassen, dass sie nicht komponiert wirken und so weiter? Also das waren dann auch schwierige Aufgaben.
Was bedeutet Ihnen so ein Preis wie der Karl-Tschucker-Preis?
Ja, das ist natürlich großartig. Also wir haben uns totgefreut. Naja, wir leben noch zum Glück. Aber nein, das ist eine ganz tolle Anerkennung. Das ist doch klar. Ist wunderbar.
Und Sie kriegen ihn ja nicht zum ersten Mal.
Nein, ich habe den Förderpreis schon mal gewonnen. Der Marc ist schon gewissermaßen ein alter Hase, kann man sagen. Na, der hatte auch mal den Förderpreis zusammen mit Dagmar Kraus bekommen. Er hat aber auch mit der Formation Die Feinmotoriker den Hauptpreis gewonnen. Und damals haben wir uns ja kennengelernt, weil als sie den Hauptpreis bekommen haben, das waren 5, in der Truppe habe ich den Förderpreis bekommen. Und so haben wir uns kennengelernt. Also man kann sagen, der irgendwie ist dieser Preis ja sogar mit daran schuld, dass wir dieses Stück gemacht haben. Das ist doch toll, oder nicht?
Wunderbar. Mit 12.500 Euro obendrauf dotiert. Und es gibt eine Feier und Verleihung im Rahmen der Donaueschinger Musiktage am 20. Oktober. Mehr Schall, Schwamm und Schweige fangen eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur. Abrufbar in unserer DLF-Audiothek. Wer die App noch nicht hat, der sollte sie sich schnellstens runterladen. Kostet nichts, nur schöne Zeit, die man dann mit Hören verbringen kann. Ulrike Jansen, danke fürs Gespräch.
Danke auch.
Bei den Münchner Opernfestspielen gab es heute Abend die Uraufführung eines Stücks für 16 Tänzerinnen und Tänzer sowie 9 Musikerinnen. Doch überschrieben ist diese Arbeit der Amsterdamer Choreografin Nadine Lenning, die hier erstmals mit dem Bayerischen Staatsballett arbeitet, mit dem Titel Duo. Jörn Florian Fuchs ist unser Premierenkritiker. Warum Duo, wenn doch viel mehr Künstlerinnen und Künstler daran beteiligt sind?
Ja, das ist etwas, was sich nicht so ganz 100%, finde ich, auflösen lässt. Es wird insofern dieser Titel Duo plausibel, wenn man darauf schaut, dass es sehr viele Zweierbegegnungen gibt zwischen den Tänzerinnen und Tänzern, also Duette. Auf der anderen Seite ist mit Duo, denke ich, auch gemeint die Verzahnung, Verschmelzung, Verbindung zwischen der Musik und dem Tanz. Das ist in diesem Fall nicht so trivial, kann man ja sagen, sie gehört ja immer zusammen, sondern hängt hier auch noch an einem sehr spezifischen Raumkonzept. Und Duo ist vielleicht auch noch ein Punkt, die doch sehr konkrete, direkte Ansprache, das Antanzen ans Publikum, ohne dass das mit einbezogen wird. Also es kommt nicht auf die Bühne, wie das in anderen Stücken etwa von Lenning schon früher der Fall war. Aber es ist doch eine Direktheit immer dieser zwei Ebenen, die Tänzer und das Publikum und eben die Kommunikation, die dazwischen entsteht.
Die Musik stammt von dem zeitgenössischen dänischen Komponisten Hans Abrahamsen. Schnee heißt sein Kanon für 9 Instrumente. Was ist denn das für ein Werk?
Dieses Stück Schnee dauert etwa eine Stunde und ist inzwischen tatsächlich kanonisch. Muss man wirklich sagen, uraufgeführt vor gut 10 Jahren bei den Wittener Tagen für Neue Kammermusik. Damals nicht ganz unumstritten, weil diese Musik nicht so wirklich wild und dissonant klingt, sondern eher zurückhaltend, ein bisschen simpel vielleicht. Aber Abrahamsen, er kommt ja eigentlich vom Horn her als Instrumentalist und hat zunächst als Komponist Bearbeitung gemacht. Und auch das ist nun eine Abfolge von Kanons, die er immer wieder neu arrangiert und bearbeitet hat. Und aus diesem ursprünglichen Stück Schnee sind also auch weitere Werke entstanden. Hier mal ein kleiner Eindruck, diese überwiegend dann doch sehr filigrane Klangwelt von Abrahamsen.
Es war so ein ganz leiser Abend.
Ja, es gibt auch durchaus Teile im Schneezyklus, die etwas kräftiger sind, wo so eine Art fast ja, latente Gewalt oder latente Aggression da ist, die dann kurz auch mal ausbricht. Und überwiegend herrschen aber diese eher ruhigen Emotionen vor an diesem Abend. Aber es war mir total plausibel, das jetzt als ein Tanztheater, als ein Tanzprojekt zu machen, aus dem simplen Grund, weil mir heute wirklich sofort aufgegangen ist. Man hat es vielleicht an dieser Bewegung in der Musik auch gehört. Das bietet sich natürlich für Tanz, für Bewegung wirklich an.
Also da baut sich richtig eine Beziehung auf zwischen Musik und Tanz.
Ja, und das liegt auch daran, dass bei diesem spannenden Raumkonzept in der Münchner Reithalle das so ist, das Publikum sitzt auf zwei Seiten. Es gibt in der Mitte zwei Spielflächen, auf denen die Tänzer dann agieren und in der Mitte wiederum von dem Ganzen zwischen den Tänzern gleichsam und zwischen dem Publikum sind die Musiker positioniert. Und zum Teil ist es so, dass in diesen ja, kleinen, in Anführungszeichen, Orchestergraben auch die Tänzer hinein schweben, regelrecht auch dort wieder herauskommen. Also es entstehen Bewegungen aus der Musik, buchstäblich hier in diesem Fall. Das wird auch visualisiert. Es gibt sehr schöne, feine Lichteffekte. Es gibt so, ja, so Art Neonröhren, die beweglich sind, die dann von den Tänzern über die Bühne gerollt werden. Das sind dann manchmal ganz schöne, intensive, ja, einfach wundervoll anzusehende Stimmung. Anderes ist dann durchaus mit einer sehr, sehr kräftigen Körperlichkeit versehen. Es ist auf der einen Seite so bei der Choreografie von Linig, dass sie jetzt nicht verstören will, dass sie auch nicht irgendwie choreografische Probleme sich stellt, an denen sie sich abarbeitet. Es ist aber auch nie irgendwie zu zugänglich und gar kitschig, aber es ist eher etwas, was man durchaus auch als Nicht-Profi jetzt genießen kann, aber man hat als Profi oder als Halbprofi insofern was davon, dass man doch sieht, welche Entwicklungen sie in diesem Stück erfindet, weil auch die Musik sich immer wieder neu erfindet und das passt wirklich eins zu eins und fungiert mit dieser Choreografie wirklich perfekt. Erwähnenswert unbedingt Irina Shaposhnikova, die die Kostüme gestaltet hat. Die sind nämlich auch so wellenförmig, Wellenbewegungen ist eigentlich das Zentrale an diesem Abend.
Mit Oper hat das ja jetzt nichts mehr zu tun. Sind denn die Münchner Opernfestspiele dabei, sich in ihrer Festspielwerkstatt mehr und mehr neuen Formen und auch anderen Künsten zu öffnen?
Ja, das ist eine Entwicklung über die letzten Jahre sicherlich so. Es ist in dieser Spielzeit deutlich auch erkennbar, einfach diese Mischung zu bieten. Der Einstieg war so eine Art inszeniertes Musiktheater im Kunstmuseum, wo es eine künstlerische Auseinandersetzung mit Kunst, mit Werken bildender Kunst gab. Dann eine sehr konventionelle, nicht so wirklich gelungene Oper Z von Bobudakis unlängst, finde ich. Jetzt gibt es noch ein Musiktheater, das noch kommt, Requiem für einen Lebenden, wo es um einen Todeskandidaten geht und der Komponist offenbar auch viel mit Elektronik zu tun hat und so ein bisschen vielleicht DJ-Einflüsse vielleicht mit hineinbringen wird. Also Vielfalt ist das Programm und das ist ein guter Kontrapunkt zu dem ansonsten ja doch sehr aufwendigen, sehr teuren großen Produktionen wie etwa der Salome dann im Nationaltheater.
Jörn Florian Fuchs zur Uraufführung des Stücks Duo im Rahmen der Münchner Opernfestspiele. Es gibt weitere Vorstellungen in der Reithalle an diesem Wochenende. Besten Dank, Herr Fuchs.
Vielen Dank Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In Anwesenheit von Bundeskanzlerin Merkel wurde die James-Simon-Galerie als neuer Zugang zur Berliner Museumsinsel eröffnet. Das 134 Millionen Euro teure Gebäude von Star-Architekt David Chipperfield dient künftig nicht nur als zentraler Empfang und Servicestation des zum Weltkulturerbe zählenden Ensembles aus 5 Museen. Für die Besucher beginnt in der Galerie zudem die neue archäologische Promenade, die die einstmals über Brücken untereinander verbundenen Gebäude künftig unterirdisch verbinden soll. Bundeskanzlerin Merkel rief in ihrer Eröffnungsansprache dazu auf, die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden.
Wir erleben ja derzeit weltweit, dass im öffentlichen Diskurs immer mehr das Eigeninteresse oder das, was dafür gehalten wird, als das Maß der Dinge angesehen wird. Und darunter leiden dann die Bereitschaft und die Fähigkeit zum Kompromiss, Abgrenzung, Ausgrenzung, Abschottung sind die Folge. Auf einem solchen Nährboden wachsen Missverständnisse, Vorurteile, Feindbilder. Das lehrt uns die Geschichte. Und sie lehrt uns zugleich, dass sich Kulturen, Ethnien und Staaten schon seit Jahrtausenden im gegenseitigen Austausch entwickelt haben.
Wie erst jetzt bekannt wurde, streiten das Adelshaus Hohenzollern und die öffentliche Hand seit Jahren in Geheimverhandlungen über Kunstgegenstände von historischer Bedeutung. Zurzeit liegen die Verhandlungspositionen immer noch sehr weit auseinander, ließ Kulturstaatsministerin Grütters mitteilen. Laut Berliner Tagesspiegel gehe es um tausende Kunstwerke von teils nationaler Bedeutung aus öffentlichen Museen in Berlin und Brandenburg. Außerdem verlangt Hohenzollern-Oberhaupt Georg Friedrich Prinz von Preußen ein Wohnrecht im Potsdamer Schloss Zizilienhof oder in anderen Schlossvillen. Im Rechtsstreit um den millionenschweren Welfenschatz hat die Stiftung Preußischer Kulturbesitz einen Rückschlag hinnehmen müssen. Wie die Stiftung in Berlin mitteilte, lehnte der Court of Appeals in den USA es ab, ein Gerichtsverfahren, um den Schatz bis zur Klärung der Zuständigkeit zu stoppen. Damit werde voraussichtlich demnächst das Beweiserhebungsverfahren in der Sache beginnen. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz plant nun, beim obersten Bundesgerichtshof der USA zu beantragen, die Unzulässigkeit der Klage auf Herausgabe des Welfenschatzes festzustellen, erklärte Präsident Parzinger. Nach Auffassung der Stiftung sind für diesen Fall amerikanische Gerichte nicht zuständig. Auch sei die Klage in der Sache unbegründet, da der Verkauf des Welfenschatzes 1935 kein NS-verfolgungsbedingter Zwangsverkauf gewesen sei. Die Akademie der Künste in Berlin hat 17 neue Mitglieder, davon 10 Frauen, gewählt. Die Wahlen fanden auf der 53. Mitgliederversammlung der Akademie statt. Zu den neuen Mitgliedern gehören unter anderem die Medienkünstlerin Candice Bright, die Autorinnen Ulrike Dresner und Cecil Weißbrot, die Theatermacher Herbert Fritsch und Thomas Ostermeier sowie der Hörspielautor Paul Plamper. Insgesamt zählt die Akademie der Künste nun 428 Mitglieder.
Noch läuft sie, die Sommernacht der Fotografie, im Haus der Fotografie in den Hamburger Deichtorhallen. Es gibt sogar eine Mitternachtsführung durch die heute Abend eröffnete Ausstellung Junger Fotografie. Gute Aussichten heißt ein Hochschulwettbewerb, der in diesem Jahr zum 15. Mal stattgefunden hat. Und die aktuellen neuen PreisträgerInnen werden jetzt präsentiert. Sie zeigen, so heißt es, dass die bildgestalterischen Möglichkeiten des Mediums bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind. In Hamburg bin ich mit Josephine Raab verbunden. Sie ist Kunsthistorikerin und Gründerin von Gute Aussichten. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wenn es heißt, die Möglichkeiten des Mediums Fotografie seien noch längst nicht ausgeschöpft, welche neuen Ideen und Herangehensweisen sind denn entwickelt worden?
Oh, ganz überraschend, ehrlich gesagt. Also wir haben dieses Mal von neuen Preisträgern drei Herren, die sich mit neuen Bildproduktions- oder Bilderzeugungsmöglichkeiten beschäftigen. Und da reicht die Bandbreite von Robert Terhorst, der mittels mathematischer Algorithmen entweder vorhandenes oder selbst fotografiertes Material umwandelt, transformiert in neue visuelle Oberflächen. Über Benjamin Kummer, der erstmal so ganz klassisch daherkommt, schwarz-weiß, ist aber nicht so. Er arbeitet auch in der Dunkelkammer, aber am Anfang stehen selbstgebaute Modelle, Würfelkreis, Pyramide, also ganz Bauhaus, ganz klassisch und geometrisch. Und daraus entwickelt er dann in analogen und digitalen Schritten und in dem Fotolabor, in der Dunkelkammer, komplizierte Versuchsreihen mit diesen geometrischen Körpern, aus denen dann sehr bildpoetische Kompositionen herauskommen, wo man die Säume, die Bildsäume eben auch noch erkennen kann und das Schattenspiel und das Handgebaute. Und dann haben wir Patrick Knuchel von der Burg Giebichenstein in Halle, der Siebdruck mit Fotografie vermählt, kurzerhand.
Lässt sich daran die Tendenz ablesen, dass sich die klassische Fotografie immer mehr verabschiedet? Oder gibt es auch sowas wie ein Retro-Trend?
Oh, ich meine, es gibt ja Sachen, die sind immer da. Ja, es gibt natürlich auch Anna Thiessen mit ihrer wunderbaren Arbeit, Kommando Korn, schleswig-holsteinische Provinz, Jungbauern, Autoschrauber, Visual Storytelling im Documentary-Style, das ist auch da. Es ist da Sina Niemeyer mit ihrer installativen Arbeit, also Foto, Film, Installation, Vitrine, die sich mit Kindesmissbrauch beschäftigt. Dann gibt es Laila Kaletta, die ein Visual Storytelling macht, was irgendwo zwischen Fiktion und Nicht-Fiktion, zwischen Märchen und Augenflunkern ist, aber wissenschaftlich daherkommt durch die Installation. Also das heißt, es gibt eine ganze Palette von Dingen, die da sind. Fotografie ist auf jeden Fall viel breiter geworden, als sie das vielleicht vor 10 Jahren noch war.
Knapp 100 Einreichungen aus 40 Foto- und Kunsthochschulen, das sind also Arbeiten der 20- bis 30-Jährigen. Sie haben jetzt schon ein, zwei Themen genannt, Missbrauch, Jugendklicken. Was sind das noch für Themen, mit denen sich diese Generation auseinandersetzt?
Nun, es sind natürlich auch immer so ein bisschen die Hinterlassenschaften, ne, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Also YA Manifesto von Lorraine Hellwig beispielsweise von der Hochschule München ist sehr plakativ, sehr raumgreifend, ist eine riesige Installation. Was uns dort entgegenkommt, ist eine Generation, die aufgewachsen ist in der Digitalität, die zwischen 1980 und 1990 geboren sind, für die das ganz normal ist, für die Kommunikation anders läuft, für die eben auch klar ist, Facebook, Twitter, Co., Instagram, Posing, hier bin ich, das mache ich, das gehört dazu. Aber die andererseits natürlich auch wissen, ja, das ist irgendwo auch alles Fake. Das heißt, wir haben da eine popkulturelle Sprache, die die Jugend wiedererkennt, aber die durchaus auch kritische Untertöne hat, ja, ein Porträt einer Generation. Diese Laila Kaletta beispielsweise forscht an einem ganz uralten Thema, nämlich Unsterblichkeit. Ja, deswegen fährt sie nach Japan, um diesen Forscher zu treffen, weil es dort wirklich in der Tat einen Forscher gibt, der an der Universität Tokio gearbeitet hat und der eine winzige Qualle entdeckt hat namens Turritopsis dornii, die sich unter Stress in ein früheres Entwicklungsstadium zurückversetzen kann und sich quasi von dort aus wieder neu teilt. Also wenn man so will, eine Formel der Unsterblichkeit.
So, ja? Ein anderer Fotograf, könnte man denken, ist nach Afrika gereist, sieht so aus, jedenfalls auf den Bildern, ist er aber gar nicht.
Genau, Holger Jens, das ist unser Stipendiat, das Stipendium, was wir jetzt zum zweiten Mal vergeben durften. Der war in Afrika, aber eben in Afrika in Deutschland, also beispielsweise in Hodenhagen und in solchen Parks und hat sich mit dem postkolonialen...
In Tierparks,
in Afrika-Parks, in so, ja, das sind Parks, wo man eben auch richtig auf Safari gehen kann, wo man so eine Flussfahrt machen kann, wo es Hütten gibt, wo es wilde Tiere gibt. Und er hat sich dort einfach umgeschaut, was eigentlich unser Afrika-Bild ist, ja, und musste feststellen, dass eben über 150 Jahre nach dem Kolonialismus immer noch ein sehr kolonialistisches Bild herrscht über dieses Afrika, was mit dem heutigen dortigen Afrika eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun hat.
Ja. Sie haben die technischen Entwicklungen auch angesprochen. Zum Teil werden Bilder geschaffen, ganz ohne Kamera, mit Algorithmen wird gearbeitet. Sind das Ergebnisse, die sich jetzt auch aufgrund neuer Angebote der Hochschulen entwickelt haben? Oder sind das ganz individuell entwickelte künstlerische Positionen dieser einzelnen Fotografinnen?
Ach, ich sage, es gibt ja immer wieder so diese Rückgriffe auch auf, sag mal, alte Techniken, Fotogramm, Dunkelkammer, Cyanotypien und solche Sachen. Das haben wir in dem Lauf der letzten Jahre auch immer gehabt. Ja und nein, um auf Ihre Frage zu antworten. Es gibt diese ganzen Techniken, es gibt eben auch sozusagen Fotografen, die wieder darauf zurückkommen und daraus aber wieder etwas Neues generieren. Ja, oder zumindest versuchen. Es gab auch Kolja Linowitzki, der gleich einen ganz neuen Bilderzeugungsapparat gebaut hat, ja, für sich. Sein eigenes Dunkellabor. Also das gibt es auch. In den Hochschulen finde ich es erfreulich, dass man sich da einfach auch weiter öffnet und da sind alle zu nennen, egal ob jetzt Akademie oder Fachhochschule oder wer auch immer. Es gibt eben Lehrende, die sich da auch sehr weit öffnen und die Fotografie, Film und die ganzen Medien eben auch relativ gleichberechtigt behandeln und ihre Studierenden dazu ermutigen, einfach auch das auszuprobieren.
Josephine Raab, Gründerin des Wettbewerbs für junge Fotografie, gute Aussichten. Heute Abend wurde die Preisträgerinnenausstellung im Hamburger Haus der Fotografie eröffnet. Zu sehen ist sie dort bis zum 3. Oktober. Und jetzt gleich um Mitternacht gibt es sogar noch eine Führung im Rahmen der Sommernacht der Fotografie. Viel Spaß noch, Frau Raab, und danke fürs Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Zum Schluss dieser Kulturpresseschau gibt's Sex, am Anfang aber steht Gott. Ganz gleich, ob Regimes untergehen und Machthaber gestürzt werden oder wie es mit uns weitergeht, Karel Gott singt heute noch von einer Schönheit namens Lady Carnival, schreibt der tschechische Schriftsteller Jaroslav Rudisch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum 80. Geburtstag des Sängers an diesem Sonntag. Seine Lieder, darunter die Biene Maja, würden glatt und unverfänglich wirken. Karel Gott sei aber bis heute eine wichtige, wenn auch ambivalente politische Figur in Tschechien. Seine Kritiker werfen ihm vor, mit dem neostalinistischen Regime Gustav Husaks eine Liaison eingegangen zu sein, erläutert Rudisch. Er durfte weiterhin reisen und seine Karriere vorantreiben. Die Regierung konnte sich mit ihm schmücken und sich auf seine Treue verlassen. Ende 1989, im Zuge der Samtenen Revolution, sang Karel Gott dann gemeinsam mit dem vorher verbotenen Liedermacher Karel Krill die tschechische Nationalhymne auf dem Wenzelsplatz. Václav Havel hatte das eingefädelt. Als Akt der Versöhnung, wie Rudisch schreibt. Deshalb gelte Karel Gott bis heute als Stütze des Regimes und Symbol der Revolution. Durch meine eigene Erfahrung blicke ich auf Merkel ohne Arroganz und voller Sympathie. Siri Hüstvedt sagt das im Interview mit Susanne Bayer vom Spiegel. Wie Angela Merkel hatte auch Siri Hüstvedt schon mehrfach öffentlich Zitteranfälle, bei denen der ganze Körper bebt. Die Suche nach den Gründen für ihr eigenes Beben hat die US-amerikanische Autorin in ihrem Buch »Die zitternde Frau« dokumentiert. Hüstvedt rät der Kanzlerin aus eigener Erfahrung, ihre Ärzte sollten über Beta-Blocker nachdenken, Propranolol. Ihren ersten Zitteranfall hatte Hüstvedt, als sie 2 Jahre nach dem Tod ihres Vaters einen Vortrag über ihn hielt. Merkels Mutter ist in diesem Jahr gestorben. Auf diese Parallele weist Susanne Bayer hin und deutet also die Möglichkeit an, dass in beiden Fällen das Zittern psychische Ursachen hatte. So etwas bleibt eine Vermutung, aber ja, diesen Zusammenhang kann es gegeben haben, sagt Siri Hüstvedt, die sich intensiv mit dem Leib-Seele-Problem befasst hat und eine ganzheitliche Sicht vertritt. Natürlich ist diese alte abendländische Idee, Körper und Psyche seien getrennt voneinander zu betrachten, Unsinn. Unsere Erfahrungen verändern unser Gehirn. Gedanken können körperliche Funktionen beeinflussen. Ein Beispiel: Jemand denkt an Sex. Automatisch füllen sich die Geschlechtsorgane mit Blut. Wer über Sex schreiben will, dem gibt Autor Marco Martin Tipps in der Taz. Schildern Sie keinen sinnlich erfüllenden oder gar glücklich machenden Sex. So manch professionelle Leser, Lektoren, Rezensenten, Buchhändler, Institutionsmitarbeiter etc. könnten sich darob zu gewissen Vergleichen herausgefordert fühlen und äußerst ungemütlich werden, warnt Martin und empfiehlt: Schreiben Sie stattdessen, wie sich Menschen verfehlen, nackt in Sprachlosigkeit verharren und, dies vor allem, postcoitum dann so richtig traurig sind, anstatt einander eventuell ein komplizenhaftes Lächeln zu schenken oder gar ein High Five. Außerdem sollten die Sexszenen deutscher Autoren an deutschen Orten geschehen. Write global, fuck local, fasst Marco Martin den Gedanken zusammen und führt ihn dann am Beispiel einer Berliner Akademikerwohnung aus. Lassen Sie in den Danach-Szenen, von jeher die sicherste Bank, möchte man sich nicht in erotischen Details verlieren, die Augenpaare der unbefriedigt gebliebenen über Stuckdecken, Bücherwände und abgezogene Dielen wandern.
Hält das Wetter oder hält es nicht? Das ist bei der Eröffnung der Nibelungenfestspiele vor dem Wormser Dom das A und O. Heute Abend wurden die Festspiele mit einem neuen Stück des Schriftstellers Thomas Melle eröffnet, gerade erst zu Ende. Und Christoph Leibold war für Fazit dabei. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend aus Worms.
Ich gehe also davon aus, das Wetter hat gehalten, ja?
Die Uraufführung, die Premiere konnte stattfinden, wobei es war wirklich eine spannende Geschichte. Davor Regenschauer, Sonne, Regenschauer, immer im Wechsel. Es hat dann auch tatsächlich, wie das Stück angefangen hat, erstmal nicht geregnet. Dann hat es leicht geregnet, zum Glück nicht so geschüttet wie vor der Aufführung. Man hatte Regencapes auf der Tribüne, es konnte gespielt werden. Wobei es war schon lustig, weil genau in dem Moment begann es zu regnen, als auf der Bühne der Satz fiel, die Wolken hängen schwer. Da hatte man das Gefühl, da hatte irgendwie auch ein Schicksal mitgemischt, was ja auch ein Thema ist. Gibt es sowas wie Schicksal oder nicht, dieses Stücks von Thomas Melle?
Thomas Melle ist ja bekannt geworden mit dem Roman zur Erinnerung, die Welt im Rücken, über seine bipolare Störung. Jetzt erzählt er also in Überwältigung den Nibelungenstoff neu, das deutsche Nationalepos. Diese Geschichte von Treue und Verrat, von Liebeshochzeit, von Brudermord, ein Drama, das mit Glanz und Abenteuer beginnt, doch dann in Feuer und Blut endet. Thomas Melle hat nach einem anderen Zugang gesucht und erzählt uns warum.
Das ist vielleicht der erste Missbrauch am Stoff, den so zu einem Nationalgründungsmythos umzugestalten. Man muss ja völlig verrückt sein, um so eine katastrophale Geschichte sich zum Mythos zu nehmen, weil alle sterben am Ende. Und ich habe das ja eh nie verstanden, warum das so hergezerrt wurde und als Grundlage dienen sollte. Und für mich war es auch eine Geschichte, Zerstreuungseffekte wirksam zu machen und weg von mir selbst, weg vom Authentischen. Und da waren die Nibelungen, die mir sehr fremd sind erstmal, obwohl ich sie in der Schule gelesen habe, also das Lied, kamen gerade recht, um was wirklich Archaisches, anderes mir anzuverwandeln und zu sehen, was dabei herauskommt.
Ja, Christoph Leibold, wie macht Thomas Melle das jetzt?
Naja, am Anfang stellt er die Nibelungen auf die Bühne, die quasi selber an diesen Untergang-Mythos glauben, die ihr eigenes Sterben, ihren Untergang in chorischer Wucht, wie ein antiker Chor, so ist das auch inszeniert von Lilia Rupprecht, zelebrieren, ihren Untergang heraufbeschwören, herbeireden, bis Ortlieb, der Sohn Krimils, der so am Ende dieser Kette steht, der als letzte Opfer ist dieser vollkommenen Vernichtung, raustritt und sagt: Nein, ich will leben, ich will nicht. Ich will nicht, dass das zu dieser schrecklichen Konsequenz führt, dass ich am Ende sterbe. Und das ist ein Moment, der ganz am Anfang steht, den wir vielleicht mal kurz anhören können.
Wer gibt euch das Recht, mich zu töten? Ihr euch selbst? Die Götter? Das Schicksal? Ich spuck auf euer Schicksal. Das ist kein Schicksal, nein. Das seid ihr! Das seid ihr selbst! Hier! Und ihr, Ihr habt mich auf dem Gewissen. Ich bin Adlieb. Kriemhilds Sohn.
Thomas Melle beginnt also mit dem blutigen Ende, lässt Ortlieb aufstehen, aufbegehren. Eine andere Geschichte als die des Mythos, der in den Untergang führt. Ist das denn schlüssig?
Ja, er will das sozusagen einfordern und insofern ist es schlüssig, als dann die Geschichte nochmal von vorne aufgerollt wird. Also Ortlieb sagt, ich möchte das anders erleben und erlebt dann diese ganze Geschichte nochmal von vorne, begleitet von einem Spielmann, den sie so quasi erzählt und dann sehen wir diese Szenen und wir sehen eigentlich nochmal die ganze Nibelungengeschichte dann von vorne und sie kommt immer wieder an so Momente, wo man denkt, es könnte was anderes passieren und doch entwickelt sich die gleiche Geschichte mit einer Unerbittlichkeit. Es gibt praktisch keinen Ausweg. Und trotzdem stellt sich die Frage, ist das jetzt Schicksal, diese Mechanik, die da in Gang gesetzt ist, oder ist es was anderes? Und Thomas Melles Stückfassung legt eigentlich nahe, doch, es ist was anderes. Es ist nicht Schicksal, sondern wir sehen eher Menschen, die in sich selbst gefangen sind, die nicht aus sich raus können. Und das finde ich natürlich auch sehr modern und zeitgemäß, dass man es nicht schiebt auf ein Schicksal, auf höhere Mächte, die walten, sondern dass wir Menschen und eben in dem Fall Gunther, Siegfried, Kriemhild, alles so Menschen sind, die in sich gefangen sind, in ihrem Ehrgeiz, in ihrer Eifersucht und deshalb diese Dinge passieren, so wie sie passieren. Aber es ist eben nicht eine höhere Macht, sondern es liegt im einzelnen Menschen und wie diese Menschen zusammenwirken im Zusammenleben.
Thomas Melle nennt sein Stück Überwältigung. Wie viel Überwältigung steckt denn in diesem Abend?
Naja, überwältigend ist am Anfang zum Beispiel schon mal dieser Chor. Der war auch sehr sinnvoll, eben nicht nur, es ist natürlich auch eine Form, auf dieser Bühne vor dem Dom zu wirken mit chorischem Sprechen. Das ist was, man muss diesen Domplatz füllen. Das ist auch gut gemacht von der Regisseurin Lilia Rupprecht, wie sie den Chor führt und wie er auch im Stück von Thomas Melle angelegt ist. Das ist natürlich auch ein sprachlicher, monumentaler Überwältigungseffekt, aber es ist trotzdem der Sinnhaftigkeit der Inszenierung des Stücks untergeordnet. Denn es zitiert zu diesem griechischen Chor, und da haben wir im Griechischen, in der Tragödie, haben wir auch eigentlich diesen Schicksalsgedanken, den diese Nibelungen eben auch leben. Wir denken zum Beispiel an die Atriden, ähnlich wie die Nibelungen. Es liegt sozusagen ein Fluch über ihnen, ein Schicksal. Und dann wird aber gesagt, ist das wirklich Schicksal? Und später gibt es andere Überwältigungsmomente. Das Ganze spielt auf so einer, ja, so einer aus Plastikplanen einer weißen Hügellandschaft. Und die wird im zweiten Teil, wenn dann auch die Sonne untergegangen ist, mit tollen Videos bespielt. Von, ja, so schwarz-weißen, surrealen Albtraumlandschaften, die eher auf so eine nach außen kehren von Innenwelten der Figuren sind. Also es ist auch dann überwältigend ästhetisch, aber erzählt mir eher etwas, was in den Menschen sozusagen losgeht, also passiert, also etwas Psychologisches, dass also diese ganze unheilvolle Verstrickung eigentlich in den Menschen drin liegt.
Kommen wir zu den Schauspielern. Klaus-Maria Brandauer spielt die Hauptrolle, den Hagen. Täusche ich mich oder hat man Brandauer lange nicht mehr gesehen?
Ich habe ihn länger nicht mehr gesehen, zuletzt mal in Salzburg bei den Festspielen. Ich glaube, der hat sich schon rar gemacht, hauptsächlich als Rezitator unterwegs gewesen. Und ich glaube, dieses Intime hat ihm gut getan. Man denkt ja, so ein Großschauspieler ist auch der für die große Bühne. Er hat auch manchmal, ich habe mal gesagt, wenn ich ihn gesehen habe zuletzt vor ein paar Jahren, er hat gebrandauert, groß aufgespielt. Ich bin der Großschauspieler, ich muss auch groß tönen. Und das macht er hier gar nicht und das ist toll. Er spielt den Hagen, der ja eigentlich der Bösewicht ist, der Strippenzieher. Und er ist aber eben kein prototypischer, aufbrausender, großspuriger Bösewicht, sondern der ist in diesem ganzen Aufrollen dieses nochmal der Nibelungengeschichte derjenige, der von vorne sagt, und zwar eigentlich altersweise sagt, wir können uns gar nicht dagegen stemmen, gegen das, was in uns los ist. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich immer mich selbst. Ich komme mir selber nicht aus. Er ist sozusagen der altersweise Realist und gar nicht der zwar schon dann auch die Strippen zieht, aber aus einer gewissen, ja, fast einem Fatalismus heraus. Es kommt eh, wie es kommt. Und Brandauer spielt das ganz zurückgelehnt, ganz entspannt, altersweise milde, gar nicht groß auftrumpfend und hat aber deshalb einen umso größeren Effekt.
Und seine Mitspielerinnen und Mitspieler hoffentlich auf demselben Niveau, denn die Antwort muss ganz kurz sein.
Gute Besetzung, Kathleen Morgeneier als Kriemhild, eine, die sich den großen Gefühlsamplituden hingibt, passt auch hier zur Rolle. Alexander Simon als Siegfried, arrogant bis zur ehrgeizig bis zur Arroganz. Also das sind schlüssige Figurenporträts. Und Moritz Grobe als schwacher, neurotischer König Gunther hat mir auch sehr gut gefallen.
Christoph Leibold, nach der Eröffnung der Nibelungen-Festspiele vor dem Wormser Dom und dieses Festival geht bis zum 28. Juli. Besten Dank, Herr Leibold.
Gerne geschehen.
Ich empfehle gleich die lange Nacht über die Familie Wittgenstein hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Britta Bürger, morgen Abend mit einem neuen Fazit wieder da. Kommen Sie gut durch die Nacht.